Hinführend zur Predigt lese ich aus Offenbarung 1, die Verse 1 bis 8 aus der Schlachterübersetzung 2000. Da heißt es: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Und die Verse 4 bis 18 überschrieben: Gruß an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia, Lobpreis Jesu Christi. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den die sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige.
Schön, dass ihr heute Morgen hier seid, dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören dürfen. Da haben auch den Christian dabei, der drückt natürlich das Gesamtalter doch mächtig runter. Ja, super, klasse, dass du auch da bist. Wir haben heute auch ein paar Bilder dabei, können wir mal gucken. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid heute, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind ja alle ein bisschen älter geworden, habt ihr es gemerkt? Also so ist das Leben einfach. Und die Probleme werden oft mit dem Alter nicht weniger, sondern man muss vielleicht öfter zum Arzt oder dies und jenes, und dann denkt man die Kinder und wie geht's denen und so weiter. Ja, es sind viele Fragen, die da sind, und jetzt auch im großen Bereich dieser Welt eben diese Frage eben auch: Wie geht das eigentlich alles weiter? Wir sind aufgeschreckt worden vor Jahren durch den Krieg in der Ukraine und jetzt ganz aktuell kann man sagen auch durch den Krieg um Israel. Und wenn Israel genannt wird, dann fragt man sich ja immer sehr schnell auch, nun, das kennen wir aus der Bibel, Israel, das erwählte Volk Gottes, und das immer wieder Erwähnung findet, sich durchkämpft, auch nicht schuldlos ist, immer wieder dann wieder zu Gott zurückfindet. Und ja, die Bibel sagt, dass Israel einmal seinen Messias erkennen wird, dass er wirklich ihr Messias ist. Es werden in dieser Zeit, in dieser komplexen Zeit, in der wir leben, wir bekommen hier die Tagesschau mit, Heute-Sendungen und so weiter, auch da wird wohl auch nicht immer alles gesagt, was gesagt werden könnte. Die Sache ist sehr komplex. Und von daher ist es immer sehr problematisch, wenn wir mit großem Abstand jetzt die Situation in Israel beurteilen wollen. Es ist schwierig. Aber wir wissen, Gott hat sein Volk erwählt, und nicht, weil Israel immer alles richtig macht, stehen wir zu Israel, sondern weil es Gottes erwähltes Volk ist und bleibt. Wir wollen heute einfach mal so einen Kraftakt starten. Wir wollen heute einfach mal die ganze Offenbarung uns anschauen. Jemand sagte schon mal zu mir, das ist aber ein sportliches Vorhaben. Die ganze Offenbarung, Kapitel 1 bis 22, Wir werden natürlich nicht auf jedes Detail eingehen können. Das ist ja nicht möglich in so einer kurzen Zeit. Und es geht mir auch nicht darum, sondern es geht mir darum, dass wir mal den Überblick bekommen über diese Offenbarung. Weil manch einer traut sich gar nicht, die Offenbarung zu lesen, weil er sagt, da sind so viele Sachen drin, die verstehe ich ja sowieso nicht. Wir wollen heute doch einfach mal mutig sein und uns die Offenbarung anschauen. Die Offenbarung, so sagt jemand, ist ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, so ist es. Ein Buch mit 7 Siegeln. Also wer weiß, da kommen so viele Bilder vor, da ist es so, dass eben Gerichte uns vor Augen gestellt werden. Und ach, das ist alles so negativ. Das will ich gar nicht so. Ja, so in dieser Richtung. Aber wir merken, wenn wir es uns anschauen und genauer anschauen, merken wir, dass das Buch der Offenbarung für die Gemeinde Jesu immer auch ein Trostbuch war. Jetzt werdet ihr vielleicht ein wenig überrascht sein, weil ihr sagt, oh, da sind ja diese ganzen Gerichte drin. Doch, es ist ein Trostbuch und wir werden das heute auch miteinander entdecken. Johannes, der Apostel, hat es im Jahre etwa 95 nach Christus auf der Insel Patmos geschenkt bekommen von Jesus Christus. Ihr habt das ja gerade gehört, wie der Walter das vorgelesen hat. Von Gott ist es seinem Sohn übergeben worden und der Sohn gibt es weiter an seine Gemeinde. Also an Johannes erst einmal, den Apostel, und dann an seine Gemeinde. Das ist ein ganz interessanter Moment, wo ich eine Parallele festgestellt habe zu Pfingsten. Das ist jetzt natürlich ein Riesensprung. Pfingsten, Apostelgeschichte 2, Vers 33, dort heißt es auch, der Geist Gottes, der ja zu Pfingsten ausgegossen wurde, wurde von Gott dem Vater seinem Sohn gegeben. Und der Sohn gibt es weiter an seine Gemeinde. Fand ich eine interessante Parallele in diesem Zusammenhang. Wenn wir die Offenbarung uns anschauen, stellen wir fest, dass die Offenbarung viele Verbindungen hat, auch zum Matthäusevangelium, also den Endzeitreden Jesu. Darüber haben wir das letzte Mal ja nachgedacht, als ich hier war. Endzeitreden Jesu und ja, und da denken wir ja, manches, ja, da die Hungersnöte und die Dinge, die da vorkommen, die kommen Matthäus vor, aber die kommen eben auch in der Offenbarung vor. Ist an sich keine Überraschung, wir haben den gleichen Autor, Gott, Jesus Christus, der uns das eben weiter sagt. Wir nehmen jetzt die nächste Folie. Hier habt ihr einen gewissen Überblick über die Offenbarung. Wir sind zu schnell gewesen, Erwin, ja, das finde ich gut. Hier diese Einleitung, Offenbarung 1, wir werden nachher noch im Einzelnen auf die einzelnen Punkte eingehen. Offenbarung 1 stellt sich Gott und Jesus Christus vor. Das ist interessant, damit beginnt alles. Beginnt nichts mit den, nicht mit den Kriegen und mit den Problemen und so, sondern es geht erst einmal um Gott. Sehr interessant, wie die Einleitung ist. Dann gehen wir weiter in Offenbarung 2 und 3 und erkennen dort diese Sendschreiben an die 7 Gemeinden. Ich hätte dir beinahe noch da reingeredet, Walter. Du sagtest an die Sendschreiben an die Gemeinde zu 7 Gemeinden dort in Smyrna und wie sie alle heißen. Hätte ich beinahe gesagt, und im Siegerland. Steht jetzt nicht in der Bibel, das gebe ich zu. Aber wir können natürlich auch von dem lernen, was Jesus in 7 Sendschreiben den Gemeinden dort in Kleinasien damals gesagt hat. Und wir werden darauf kommen und merken, was Jesus sehr, sehr wichtig war, was er auch uns eben auch zu sagen hat als seine Gemeinde. Dann kommt der große Bereich von Kapitel 4 bis Kapitel 19 letztlich auf uns zu. Das ist, oder 20 könnte man sogar sagen, das ist der Prozess der Geschichte. der Ablauf der Geschichte. Was passiert alles noch? Was kommt auf uns zu? Was kommt auf diese Welt zu? Und was kommt auch auf Israel zu? Es ist ganz interessant, dass Israel immer wieder Thema auch in der Offenbarung ist. Also nicht nach dem Motto, ja, jetzt haben wir ja die Gemeinde Jesu und mit Israel ist sowieso nichts mehr los, sondern Israel wird auch immer wieder genannt und kommt vor. Dieser Prozess, auf den wir dann auch eingehen werden, und nach diesem Prozess kommt eben Kapitel 21 und 22 dann die Herrlichkeit Gottes, an der seine Gemeinde teilnehmen darf. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, Erwin, genau zu Kapitel 1. Wir haben ja gerade diesen Text schon gehört, aber nochmal vielleicht zur Vergegenwärtigung. Hier wird gleich deutlich gesagt, Gott ist der, der auf dem Thron sitzt. Es heißt da in Vers 4, heißt es dort, der da war und der da kommt und der da ist. Gott sitzt auf dem Thron. Wir schauen ängstlich in die Ukraine, wir schauen ängstlich nach Israel und Gaza und was kommt da alles? Und bevor alles im Kleinen nachher aufgelistet wird, sagt hier einfach Gottes Wort, bei allem Geschehen dieser Welt, Gott sitzt auf seinem Thron. Gott hat alles in seiner Hand. Das darf natürlich besonders seine Gemeinde in besonderer Weise auch trösten und stärken. Und auch dir persönlich, wo du zu Hause sitzt und die Nachrichten dir anguckst, sagen, ja, es ist schrecklich, was in dieser Welt läuft. Aber ich darf wissen, Gott hat alles in seiner Hand. Wenn wir jetzt weitergehen, auch Offenbarung 1 noch, was Walter uns ja vorgelesen hat, da erkennen wir eben einen Blick zurück in die Vergangenheit, Vers 5. Da wird nach Gott dem Vater von Jesus Christus gesprochen und da heißt es dann, der, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Das ist ein Blick zurück in die Vergangenheit. Das hat Gott für euch getan. Darüber werden wir auch besonders im Abendmahl nachher noch nachdenken. Das hat Gott für euch getan. Und dann heißt es, und er hat euch zu Königen und Priestern gemacht. Also Leute, die in der Gemeinschaft Gottes stehen, Leute, die reich beschenkt sind, Könige sind, das ist Gegenwart. Also die Gemeinde Jesu ist eine reich beschenkte Gemeinde, die in der Gegenwart ihres Gottes schon heute leben darf. Da schauen wir uns die Nachrichten an und ich sage, Herr, es ist vieles so schlimm, was wir da so sehen, aber ich darf wissen, ich bin jemand, zu dem du stehst und der in dir geborgen ist und der reich von dir gesegnet ist. Das war schon mal super, ne? Wenn wir das so hören. Gott sitzt auf dem Thron. Jesus hat in der Vergangenheit gehandelt, indem er für uns ans Kreuz ging. Dann dürfen wir wissen, heute sind wir schon Könige und Priester, verbunden mit diesem großen Gott. Und jetzt kommt der Blick noch wieder nach vorne, also Zukunft. Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter auf der Erde. Ja, Amen. Da haben wir eine gewisse Anlehnung an Sacharja 12, wo es dann auch heißt, sie werden ihn sehen, den sie durchbohrt haben, Volk Israel, werden wehklagen über ihn. Aber alle Geschlechter auf Erden heißt es hier, also alle. Jesus kommt wieder, das ist es. Wir haben hier also einen Überblick über die Heilsgeschichte Gottes. Gott auf seinem Thron, er hatte alles im Griff, bei allem, was in dieser Welt läuft, was in meinem kleinen Leben läuft. Gott hat alles im Griff. Er hat seinen Sohn gesandt in der Vergangenheit, um uns zu erretten. Er ist der, der uns heute schon zu Königen und Priestern gemacht hat. Und einmal wird Jesus wiederkommen und etwas ganz Neues aufrichten. Als Bestätigung gewissermaßen der Vers 8 in Kapitel 1, da heißt es, da sagt Gott, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. A und O, erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabetes, also er umspannt alles, Gott umspannt alles und wir gehören zu ihm, der alles umspannt. Nicht, weil wir so großartig sind, sondern durch das, was Christus eben getan hat am Kreuz. Er umspannt alles und wir gehören zu diesem Gott. Geradezu empfinde ich hier diesen Vers 8 als ein Siegel auf das, was vorher gesagt wird. Jesus kommt wieder, ja, sagt Gott, das ist es. Ich werde meinen Sohn senden. Wir schauen jetzt mal einen Schritt weiter. Ja, hier sind wir also schon in Kapitel 2 und 3. Ihr merkt, das ist eine Schnellauslegung der Offenbarung. Also Kapitel 2 und 3, die Sendschreiben. Und ich möchte euch hier nur ein Beispiel nennen. Ich habe euch ja gesagt, ich kann jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen, aber nur mal ein Sendschreiben auf uns wirken lassen, weil die anderen sind so ähnlich aufgebaut. Also, ich nehme das Sendschreiben an Laodicea, Offenbarung 3, ab Vers 15, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt, der Amen heißt, so ist es, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich geworden und brauche nichts. Und nicht weißt, dass du der Elende und Mitleidenswerte und arm und blind bist und bloß, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich auch überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Eigentlich drei Punkte, die sich immer wiederholen, auch in den anderen Sendschreiben mehr oder weniger. Das erste ist die Analyse. Wie sieht es mit der Gemeinde vor Ort aus? Wir haben hier 7 Beispiele und wir können es natürlich auch fragen, wie sieht es mit unserer Gemeinde aus? Hier in dieser Gemeinde war das Problem eben, dass nach außen hin alles gut war, sah in Ordnung aus, selbstbewusst und so, wir sind ja die Richtigen und so. Und Jesus sagt, ihr seid in Wirklichkeit lau geworden. Da ist keine Substanz da in der Beziehung zu mir oder nur noch wenig Substanz da in der Beziehung zu mir. Denkt daran. Und dann nach dieser Analyse, die er bringt, sagt er, tut Buße. Tut Buße heißt ja nichts anderes, als richtet euer Leben wieder neu auf Gott aus, auf sein Wort, auf sein Wesen. Richtet euch wieder ganz neu auf ihn aus, dass euer geistliches Leben wieder Substanz gewinnt. Und dann sagt er das Dritte eben, wer überwindet, dem wird gegeben werden. Also hier in diesem Zusammenhang werde ich ihm geben, mit auf meinem Thron zu sitzen. Das werden unterschiedliche Dinge genannt in den anderen Sendschreiben. Wer überwindet, wird beschenkt. Das heißt mit anderen Worten, wer nicht überwindet, wer also nicht Buße tut, wer nicht umkehrt, wer nicht das Böse beiseite schiebt, der wird es nicht bekommen. Jetzt merke ich schon irgendwie, es ist eine nicht ganz einfache Sache. Aber ich denke, es ist gut für uns, es so zu hören. Wir haben im ersten Kapitel gehört, Gott hat alles im Griff, Jesus hat alles getan und Jesus kommt wieder. Und darin dürfen wir als seine Gemeinde geborgen sein. Das könnte natürlich auch dazu führen, dass wir ein bisschen leichtsinnig werden und sagen, ja, Gott hat ja alles getan, wir sind ja gerettet und es kommen zwar Nöte auf uns zu, aber wir sind ja sowieso dabei und so. Wir merken, in Kapitel 1 betont Gott das, was er getan hat. In Kapitel 2 und 3 sagt er, ihr habt auch Verantwortung für euer Leben und für eure Gemeinde. Also es geht nicht nur jetzt für die Gemeinde allgemein, so wird es ja hier geschrieben, ganz recht, sondern es ist ja eine Möglichkeit, wo jeder persönlich sich mal analysieren kann, wenn man so will, also über sein Leben, geistliches Leben nachdenken kann. Wie sieht das eigentlich aus? Wie lebe ich eigentlich mit Jesus? Wie viel Raum hat er eigentlich noch bei mir? Und dann dazu kommt und sagt, ja, da sind Baustellen, die haben sich im Laufe der Jahre ergeben vielleicht. Die muss ich dir bringen, da muss ich meine Beziehung zu dir und meine Beziehung auch zu den Menschen ändern. Ich will dabei sein, wenn du kommst. Wer überwindet, der wird dabei sein. Das ist also gewissermaßen Kontrastprogramm, wenn man so will, zu Kapitel 1. Kapitel 1 sagt, Gott hat alles im Griff. Da sagen wir, wunderbar, das gefällt mir. Und dann Kapitel 2 und 3 sagt er, aber du bist verantwortlich für dein Leben. Denk dran. Ja, wenn wir diese Sendschreiben uns angucken, werden eigentlich drei Gefahrengebiete von diesen 7 Sendschreiben insgesamt uns aufgezeigt. Einmal geht es um eine Beziehung zu Jesus, die nicht mehr in Ordnung ist. Da haben wir ja hier dieses Beispiel in unserem Text, den ich ja gerade gelesen habe. Und dann ein zweiter Punkt ist ganz interessant, wo die Gefahren liegen für die Gemeinde Jesu. Man wird lau, träge, das läuft noch alles, aber irgendwie packt mich Jesus gar nicht mehr so und sein Wort. Das ist das eine. Dann ein zweites, Götzendienst und Hurerei machen sich breit. Das können wir auch in Sendschreiben lesen, in 2 Sendschreiben wird uns das vor Augen gestellt, ist auch interessant. Götzendienst und Unzucht, könnte man auch sagen. Warum hängen die so zusammen? Ich denke, es ist gar nicht so verwunderlich. Also Götzendienst ist ja nicht nur, dass ich zum Beispiel am Geld hänge. Wenn ich am Geld hänge und nicht mehr an Gott, dann habe ich einen Götzen, das ist das Geld. Oder meine Ehre, Hauptsache ich komme vor, das ist mein Leben, dass ich groß werde. Da bin ich mein eigener Götze geworden, wenn man so will. Sondern es können ja auch Ideologien sein. Irgendwelche Dinge, denen man nachjagt, wo man sagt, ja, wir retten die Welt. Also wir, bitte versteht es nicht falsch, bin ich gegen, dass wir sorgsam mit den Ressourcen umgehen, das ist alles wichtig und wir müssen sehen, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Doch auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir diese Dinge nicht gegen Gott eintauschen. Das ist es. Da müssen wir aufpassen. Und wenn wir Gott vernachlässigen und sein Wort, wird sich das auch in unserem Leben widerspiegeln und in unserer Ethik. Also wie handle ich? Auch auf sexuellem Gebiet, klar, aber nicht nur. Das wird dann eben auch deutlich, je mehr ich mich von Gott löse, andere Dinge in den Mittelpunkt rücke, desto mehr wird auch mein Handeln dadurch bestimmt werden. Und den Eindruck kann man ja haben, dass das auch heute auch schon so der Fall ist. Und ein dritter Gefahrenpunkt, also der erste ist, geistliches Leben hat keine Substanz mehr so richtig. Das zweite ist, Götzendienst und Hurerei wird genannt. Das dritte ist Verfolgung, die auch in zwei Sendschreiben eben genannt wird, wo es eben heißt, Leute, bleibt dran, gebt nicht auf. Auch wenn die Leute euch schneiden und wenn Leute über euch lachen oder vielleicht irgendwann auch ins Gefängnis werfen lassen. Soweit zu diesem Sendschreiben. Also wir merken, Gott hat alles im Griff, aber ihr habt auch Verantwortung. Das könnte so die erste Botschaft sein heute Morgen. Wir kommen zum dritten Punkt. Da haben wir Kapitel 4 und 5 noch einmal. Das ist interessant, dass in diesem Kapitel wieder jetzt gar nicht von uns gesprochen wird zuerst, sondern wieder von Gott gesprochen wird. Gott wird gelobt und gepriesen, ein Blick in den Himmel wird geschenkt. Der Himmel lobt und preist Gott, Kapitel 4. Und Kapitel 5 wird dann der Sohn, Jesus Christus, gelobt und gepriesen und da noch etwas ganz Besonderes. Gott hat ein Buch in seiner Hand, eine Schriftrolle wohl, mit 7 Siegeln, da haben wir das, ne, mit den 7 Siegeln, hat eine Schriftrolle mit 7 Siegeln. Und die große Frage steht im Raum, wer kann dieses Buch öffnen? Wir merken, das ist wichtig, dieses Buch zu öffnen, aber keiner war gefunden, der das durfte und konnte. Da steht die Rolle, da steht Gott, der die Weltgeschichte entrollen möchte, gestaltet und keiner kann es öffnen. Doch, das Lamm, so heißt es, Jesus Christus, das Lamm ist würdig, diese Schriftrolle zu öffnen, dieses Bild. Was heißt das? Das heißt, die Weltgeschichte wird vor unseren Augen entfaltet. Jesus entfaltet diese Weltgeschichte vor unseren Augen. Und so werden wir mit hineingenommen in die Tatsache, dass Gott diese Weltgeschichte in seiner Hand hält. Wir gehen einen Schritt weiter. Ja, Kapitel oder Punkt 4. Wir merken, wie das so ein bisschen hin und her geht in der Offenbarung. Die Weltgeschichte wird entfaltet. Dann geht es ja los in Kapitel 6 mit den Siegelgerichten. Aber dann kommt in Kapitel 7 noch ein interessantes Kapitel. Und zwar die Versiegelung der Gemeinde Jesu. Merkt ihr, wie das, es fehlt nicht an Trost. Gott sagt, was Sache ist, aber er tröstet auch und ermutigt auch immer wieder zwischendurch. Versiegelung der Gemeinde in Offenbarung 7, die Verse 1 bis 3 lese ich mal an. Danach sah ich 4 Engel stehen an den 4 Ecken der Erde, die hielten die 4 Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufstehen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den 4 Engeln, denen Macht gegeben war, dass der Erde und dem Meer Schaden zu tun, also die Gerichte Gottes zu bringen. Dieser Engel sagt, tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Das ist auch wieder eine Frage, was ist das denn jetzt wieder? Überwinden, Gott, das ist die Bedeutung, Gott passt auf seine Gemeinde auf. Wir sind vielleicht im ersten Moment etwas irritiert, wenn wir dann weiterlesen ab Vers 4, da wird dann von den Stämmen Israels gesprochen und so weiter. Da sage ich, Moment, Stämme Israel ist ja wieder was anderes. Das sind ja nicht wir, das ist ja Israel jetzt. Und da wird von 144.000 gesprochen, die Zahl habt ihr auch schon mal gehört. Ja? Das kommt dann auch davor. Die 144.000, die versiegelt werden, das sehe ich als Vollzahl, also nicht als konkrete Zahl, es sind nur 144.000, sondern als eine Zahl der Fülle, die uns hier vor Augen gestellt wird. Hier, manche haben ja studiert, 12 mal 12 und mal 1000 oder so, dann kommen wir ungefähr hin. Das ist so eine Vollzahl. Und das wird uns hier vor Augen gestellt. Ja, dann sage ich mir, Moment, ist das jetzt nur für Israel jetzt diese Versiegelung? Ja, weil von den 12 Stämmen gesprochen wird, die werden dann auch aufgeführt und so weiter. Und dann lese ich plötzlich in Offenbarung 14, 1 bis 5, dass diese Zahl dort wiederholt wird, auch 144.000. Aber es heißt dort in diesem Zusammenhang, ich lese mal ab 14,3, konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde, diese sind's, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, sie folgen dem Lamme nach, wo es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Hier wird das nicht begrenzt auf Israel, sondern auf alle, die erkauft sind durch das Blut Jesu. Und das wird gewissermaßen bestätigt im weiteren Verlauf von Offenbarung 7. Wenn wir nämlich Offenbarung 7 weiter uns anschauen, ab Vers 9, da wird dann eine Rückschau gestartet, wie denn die, die versiegelt worden sind, durchgekommen sind, durch diese Nöte, die da so kommen. Und da heißt es dann aber nicht, da war Israel und die sind durchgekommen, sondern da heißt es dann, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen. Und die loben und preisen Gott, die durch aus dieser Trübsal rauskommen. Merkt ihr, hier haben wir zwei Aspekte zu sehen. Auf der einen Seite eben, Israel ist noch gegenwärtig, also ist nicht abgeschrieben, Haken dran, weg. Nein, Israel ist noch gegenwärtig, aber die Gemeinde Jesu ist größer als Israel. Israel, das muss ich jetzt einfügen, ist eben das Land, das Gott erwählt hat, das noch vor den Augen eben verdunkelt ist, die nicht sehen, wer wirklich ihr Messias ist. Aber das ist ja verheißen. In Römer 11, Vers 25 und 26 wird das deutlich gesagt von Paulus, einmal wird diese Decke von ihren Augen weggenommen werden. Dann werden sie Jesus erkennen. Und so können wir feststellen, dass, so ist mein Eindruck, dass in der Endzeit, je mehr es auf die Wiederkunft Jesu zugeht, immer mehr das Schicksal Israels sich verbindet mit dem Schicksal der Gemeinde Jesu. Und einmal werden sie ihren Herrn erkennen, also werden auch sagen, Jesus ist Herr und König und werden das eben in gleicher Weise tun wie die Gemeinde Jesu und sie werden zusammenfinden. Das kann ich jetzt nur ganz kurz ansprechen. Nur interessant, haltet einfach fest, die 144.000, da wird Israel zuerst genannt, nachher aber wird es ausgeweitet auf alle Nationen und so. Kapitel 14, dass wir das einfach mal so zur Kenntnis nehmen und merken, Gott bringt sein Volk Israel, aber auch seine Gemeinde durch. Merkt ihr? Wir kamen von den Sendschreiben. Ihr seid verantwortlich für euer Leben, sagt Jesus. Passt auf, analysiert euer Leben, tut Buße, überwindet. Dann kam der Blick in den Himmel hinein, dass die Endzeitereignisse eben dann ins Laufen kommen, die Siegel werden geöffnet. Und jetzt kommt der Hinweis, dass gesagt wird, Gott sagt oder Jesus sagt, ich passe auf meine Gemeinde auf. Merkt ihr immer wieder, Gott ist groß, da sagen wir, gut, dass Gott groß ist und dass wir zu ihm gehören. Dann sagt Gott, ihr habt aber doch Verantwortung. Und dann wird die Entwicklung der Geschichte dieser Welt vor Augen gestellt, wo man dann denkt, oh, wie wird das werden und so. Und dann sagt Gott, ich bringe meine Gemeinde durch. Ist das nicht Trost? Wir gehen jetzt wieder einen Schritt weiter. Vielen Dank. Und kommen jetzt eben zu diesen Gerichten, die uns hier vor Augen gestellt werden. Die Siegelgerichte, Posaunen und Zorneschallen. Ihr seht, da ist so eine Stufe, sind so Stufen. Das soll uns andeuten, es wird immer heftiger werden mit den Nöten, mit den Gerichten Gottes, die über diese Welt gehen. Es wird immer heftiger werden. Es gibt ja die Ansicht, auch in der Gemeinde Jesu, dass die Gemeinde Jesu damit überhaupt gar nichts mehr zu tun hat, weil sie vorher zu Jesus entrückt wird. Das ist die sogenannte Vorentrückung, wie sie genannt wird. Vor der Trübsal wird sie entrückt. Ich persönlich kann diese Meinung nicht teilen, sondern sage, wenn ich einfach so ganz einfach die Bibel beobachte, Matthäus Evangelium, Endzeitrede, die Offenbarung, andere Stellen, dann sage ich, nein, da muss auch die Gemeinde Jesu durch viele Trübsale auch durch. Und wir sehen dann, wie die Steigerung da ist. Siegelgerichte, Kapitel 6, geht's los. Dann Kapitel 8 sind die Posaunengerichte und Kapitel 5 dann die Zorneschalen. Wenn ich jetzt das hier so sage, ich habe ein Blatt für euch mitgebracht, dieses hier, weil es ist ganz schwer, den Überblick zu behalten über diese ganzen Gerichte. Ja, es sind ja 3x7. Was passiert und so? Und da habe ich einfach mal die nebeneinander gestellt. Siegelgericht, das erste Siegelgericht, das erste Posaunengericht, die erste Zorneschale. Sind da Verbindungen? Sagt uns das irgendwas? Und wie gesagt, eine Sache ist die, es wird immer kräftiger werden. Das wird zum Beispiel deutlich, wenn man sich eine der dritte Posaune zum Beispiel anschaut, da heißt es eben die Wasserströme und Wasserquellen, ein Drittel des Wassers wurde zur Wermut, also ungenießbar für die Menschen, sterben daran. Und dann in den Zorneschalen, also in der stärkeren Variante dann später, heißt es auch von den Wasserströmen und Wasserquellen. Das ist interessant, auf der gleichen Linie, aber alle sind ungenießbar, nicht nur ein Drittel. Merkt ihr, das ist diese Steigerung, die uns da vor Augen gestellt wird. Die ersten vier Gerichte in jedem Block, Siegel, Posaunen und Zorneschalen, sind mehr Naturereignisse, die auf uns zukommen. Nachher wird es dann etwas unterschiedlich. Ja, wir haben schon gerade angesprochen, wie ist das, muss da die Gemeinde Jesu durch? Interessant sind so kleine Bemerkungen in diesem Prozess, der uns hier vor Augen gestellt wird. Bei der fünften Posaune, also das ist Offenbarung 9, Vers 4, da heißt es, da öffnete sich der Abgrund und es war 5 Monate Qual für die Menschen. Und zwar für die Menschen ohne Siegel. Die werden also geschont. Also sind sie wohl noch da, versteht ihr? Diese Gedankengänge. Interessant ist dann bei den Zornesschalen, heißt es Kapitel 16, Vers 2, geht es um die Erde, auf der ein böses Geschwür ist, und zwar für die, die das Tier anbeten. Also Offenbarung 13, darauf kommen wir gleich noch, da heißt es ja, da gibt es einen Antichristen, also ein Tier wird er dort bezeichnet, ein Tier, das auch die Gläubigen, so heißt es dann in Vers 7 in Kapitel 13, überwinden wird. Überwinden heißt nicht, vom Glauben alle wegbringen wird, sondern überwinden heißt hier, also in Nöte führen kann. Das steht ja auch da, in Gefängnisse bringen kann und so weiter. Da heißt es eben hier, die das Tier anbeten, die den Antichristen anbeten, die sind betroffen, die anderen nicht. Oder wenn wir uns anschauen, dann Kapitel 16, Vers 6, da heißt es eben, die Wasserströme und Wasserquellen wurden zu Blut und ungenießbar eben, denn sie haben das Blut der Heiligen vergossen. Ja, dann, wenn sie das Blut der Heiligen vergossen haben, dann kann man daraus schließen, dass eben nur die anderen eben betroffen sind von dieser Not. Versteht ihr? Es ist eine Gemengelage, wenn man so will. Es ist nicht genau auszumachen. Ich werde vielleicht gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Vielleicht noch ein Hinweis in diesem Zusammenhang. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 52, da wird von der letzten Posaune gesprochen, wo Jesus wiederkommt und seine Gemeinde einen neuen Leib bekommt. Auch in der Offenbarung wird von einer letzten Posaune gesprochen, nämlich von der siebten. Und aus dieser siebten Posaune heraus ergeben sich ja die sieben Zornesschalen. Ja? Also aus dem siebten Siegel die sieben Posaunen, aus der siebten Posaune dann die sieben Zornesschalen. Vielleicht ein Hinweis auch, dass im Rahmen dieser Zornesschalen dann im Rahmen dieser Zornesschalen Jesus wiederkommt und seine Gemeinde zu sich holt. Ich möchte euch das einfach nur mal so vor Augen stellen vielleicht. Also diese Aufstellung liegt hier vorne beim Ulrich. Die könnt ihr euch gerne dann mitnehmen, um einfach mal selber mal zu gucken, was ist denn da eigentlich alles los. In diesem ganzen Prozess der Siegel, Posaunen und Zorneschalen sind eben noch besondere Ereignisse eingearbeitet. Und zwar, da wird etwas berichtet von zwei Zeugen, die weissagen. Interessant auch, dass vorher gesagt wird, Jerusalem wird zertreten werden und dann treten zwei Zeugen auf. Wer ist das? Nun, da gibt es verschiedene Auslegungsversuche. Die einen sagen, das sind eben zwei wie Mose und Elia, wie sie eben Jesus erschienen sind auf dem Berg der Verklärung, auch zwei. Ne? Und andere, Mose und Aaron, waren zusammengestellt in ihrem Dienst für das Volk Israel. Und Jesus sandte seine Leute aus, jeweils zwei Zeugen. Es gibt natürlich im Alten Testament einen Hinweis auf das sogenannte Zwei-Zeugen-Recht. Das heißt, wenn zwei das Gleiche sagen, dann stimmt es. Also wenn nur einer was sagt, dann sagen wir, Moment mal, ist da noch ein Zweiter da, der das gesehen hat oder weiß? Dann muss ja der Zweite dazu. Ja, und das galt dann vielleicht auch eine Bestätigung dessen, das, was sie sagen, stimmt. Und sie weissagen, sie sagen das Evangelium weiter, bis sie eben dann auch vom Antichristen überwunden werden, wie es dann heißt in Offenbarung 11. So kommt man auf den Gedanken, dass die zwei Zeugen vielleicht ein Bild sind, auch für die Gemeinde Jesu, die überwunden wird, wie es dann eben in Offenbarung 13, Vers 7 heißt. Ja, aber das wissen wir nicht genau. Nur da kommt dieses Bild auf, Jerusalem wird zertreten und dann tauchen plötzlich zwei Zeugen auf, auch im Zusammenhang mit dem Antichristen, der sich schlussendlich dann besiegt. Aber sie werden dann zu Gott enthoben gewissermaßen. Ja. Versteht ihr darum, dieser Gedanke, vielleicht ist es auch die Gemeinde Jesu damit gemeint. Es wird überwunden, wie es Offenbarung 13, 7 aussagt, aber geht dann auch zu ihrem Herrn. Gut, Ich lasse das einfach offen, nur dass ihr das einfach mal hört, weil man sonst eben relativ wenig über diese Dinge vielleicht hört. Interessant ist vielleicht hier noch in dem Zusammenhang, dass es eben nahe ist an dem, was Jesus sagt. Er sagt erstmal, was alles Mögliche geschehen wird, und dann sagt er in Matthäus 24, 14, sagt er eben deutlich, das Evangelium wird verkündigt werden allen Völkern, dann wird das Ende kommen. Hier haben wir die zwei Boten, die verkündigen das, und das ist kurz vor der Wiederkunft Jesu, vor dem Antichristen und dann vor der Wiederkunft Jesu. Kapitel 12 ist noch ein Einschub, und zwar, da wird von einer Frau gesprochen, die ein Kind gebiert und die dann von dem Drachen von Satan verfolgt wird. Das ist auch die Frage, wer ist denn damit gemeint? Gut, das Kind, da wird man sehr schnell, wenn man das so liest, wird einem deutlich, das wird Jesus sein. Das hier angesprochen wird. Aber woher kommt Jesus? Jesus kommt aus dem Judentum. Da ist die Möglichkeit also nahe, dass man sagt, hier ist das jüdische Volk mit gemeint, das unter Druck gesetzt wird, aber letztendlich von Gott eben bewahrt wird. Kapitel 12 in der Offenbarung. Dann eben Kapitel 13, von dem ich schon sprach, das Auftauchen des Antichristen, der eben die Gemeinde überwinden wird. In dem Sinne, noch einmal, nicht, dass alle vom Glauben abfallen, aber ist eine Herausforderung, natürlich, keine Frage, aber sie werden Gefängnisse gestellt, manche werden ihr Leben verlieren, aufgrund ihres Glaubens eben an Jesus. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ihr werdet es nicht glauben, wir kommen auch irgendwann zu Ende. Also, jetzt kommt Jesus wieder. Nach all diesen Erschütterungen, die uns auch geschildert werden in der Offenbarung, er wird uns in Kapitel 19 ab Vers 1 eben von Jesus Christus berichtet, der eben wiederkommt. Offenbarung 19 ab Vers 1, das ist schon die Vorgeschichte gewissermaßen. Und dann ab 11, da heißt es, und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe, ein weißes Pferd, der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit und so weiter. Und dann kommen dann noch so einige Sachen, Vers 13, und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Gut, da wird dann ganz deutlich, damit ist Jesus Christus gemeint. Jesus Christus kommt wieder, nach all diesen Dingen, die eben über diese Erde kommen würden, kommt Jesus Christus wieder. Er wird den Antichristen besiegen, wie wir das auch an der Wand sehen hier. In den nächsten Versen wird das dann zum Ausdruck gebracht. Die Wiederkunft Jesu hat mehrere Aspekte. Also es ist nicht nur Jesus kommt wieder, fertig, sondern Jesus Christus kommt wieder. Dann wird uns berichtet, dass eben der Antichrist, das Tier, wie er in der Offenbarung genannt wird, eben besiegt wird und in den Feuersee geworfen wird. Dann wird das tausendjährige Reich aufgerichtet, Offenbarung 20, ab Vers 1 bis Vers 6. Ich denke, dass in diesem Zusammenhang, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, im Rahmen der Zorneschale, wo schon manchmal so angedeutet wird, sie haben die Heiligen verfolgt und so, jetzt passiert ihnen das, wo man den Eindruck hat, die sind gar nicht mehr da, die Heiligen. Ja. Dass in diesem ganzen Zusammenhang, dem Ende der Zorneschalen, die Wiederkunft Jesu uns geschildert wird, wo die Gemeinde dann ihrem Herrn entgegengeht, in dem Zusammenhang wird der Antichrist besiegt, das tausendjährige Reich wird aufgerichtet, dann wird uns hier eben deutlich gesagt, das tausendjährige Reich wird Christus regieren mit seiner Gemeinde, Dann das letzte Aufbäumen Satans, Kapitel 20, Abvers 7. Und dann eben das Weltgericht, das dann kommen wird. Das ist auch interessant mit dem Weltgericht, weil es wird dort gesagt, sie werden gerichtet nach ihren Werken. Ja, sage ich, Moment mal, wir werden doch nicht gerichtet nach unseren Werken, sondern nach dem, was Jesus für uns getan hat, als Gemeinde Jesu jetzt. Ja. Nun, es wird auch noch gesagt, es wurde ein Buch aufgetan. Das Buch des Lebens wurde aufgetan. Ich kann mir das so vorstellen, diese Aussagen hier in diesem Zusammenhang. Das Buch des Lebens heißt, darin steht drin, Dieter Karstetter hat zwar nicht immer alles richtig gemacht, hat auch vieles falsch gemacht, aber er wird gerichtet nicht nach seinen Werken, sondern nach dem Werk, das Jesus für ihn getan hat am Kreuz von Golgatha. Steht hier? Das Werk Jesu. Jesus tritt für mich ein. Ja. Und von daher darf ich getrost sein und sagen, Herr Jesus, ich freue mich, dass du für mich eingetreten bist. Das werden wir ja gleich nochmal im Erinnerungsmahl auch des Abendmahles uns vergewissern und vergegenwärtigen. Ich werde angesehen vor dem Gericht Gottes durch Christus hindurch, der für mich alles gegeben hat. Und das ist meine Rettung. Und dann wird uns geschildert in Kapitel 21 und 22 eben die neue Himmel und neue Erde. Ganz neu alles. Und da kommt dann eben dieses Wort vor, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott wird mit ihnen sein und ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Für Leute, die das noch nicht so angenommen haben, die sagen, ja, ich bin ein bisschen distanziert diesem ganzen frommen Sachen und was da so in der Bibel steht und so, wird geradezu im letzten Kapitel der Bibel noch ein Aufruf gestartet. Ich lese euch den Vers 17 im letzten Kapitel der Bibel. Da heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Im letzten Kapitel der Bibel, komm doch, komm zu Jesus, lass dich beschenken, damit du dabei bist. Und für seine Gemeinde eben das, was ganz am Schluss steht, er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, sagt Jesus. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Amen. Ich bete noch mit uns. Wer möchte und kann, kann gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nicht im Unklaren lässt, wie das alles hier in dieser Welt läuft. Und wir danken dir, Herr, dass du uns nicht nur einfach sagst, dass es schwieriger werden wird, damit wir uns vorbereiten können auf diese Zeiten, sondern dass du auch sagst, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du bist der Herr, der alles im Griff hat. Du bist der Herr, der wiederkommen wird und seine Gemeinde zu sich holen wird. Herr, wir beten dich an und wir danken dir dafür. Amen.
Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen.